Ich freue mich, wieder da zu sein. Und wie es der Thomas schon gesagt hat, tue ich jetzt nicht Guten Morgen sagen, sondern ich wollte euch auch nochmal mit dem christlichen Gruß begrüßen. Er ist auferstanden.
Er ist auferstanden.
Jawohl. Und wir bekennen das. Auch wenn es vielleicht viele draußen nicht mehr wissen, er ist tatsächlich auferstanden. Ja, habt ihr gewusst, dass das Ereignis von der Kreuzigung und von der Auferstehung so oft prophezeit worden ist? Im Alten Testament und auch in den vier Evangelien. Also es gibt sehr viele Voraussagen von Leuten, die es noch gar nicht erlebt haben, die vom Heiligen Geist inspiriert sind, wo genau das vorausgesagt hat, was wir heute feiern. Und heute wollen wir uns eine ganz besondere solche Prophezeiung anschauen. Und zwar ist die im Tempel von Jerusalem verkündigt worden. Und ich habe mich ertappt, wo ich über den Tempel am Nachdenken war, dass ich mir den irgendwie recht klein vorgestellt haben. Also schon gross, vielleicht wie eine Kirche, aber trotzdem im Verhältnis recht klein. Aber wisst ihr, dass der Tempel zu den Zeiten von Jesus, das ganze Tempelareal, etwa 144'000 Quadratmeter gross war? Also riesig. Und ich habe gelernt, dass eigentlich alle modernen Menschen, wenn es um Flächen geht, dass sie Fußballfelder ausdrucken, weil man sich das besser vorstellen kann. Darum habe ich das auch gemacht, auch wenn Fußballfelder eigentlich keine Einheitsgröße ist. Das wären etwa 20 Fußballfelder. Also immens. 20 Fußballfelder. Ich weiß nicht, ob jemand schon mal dort war und vielleicht gesehen hat, wie das ausgelegt war. Man kann es vergleichen mit dem Messezentrum in Basel. Und zwar alle 5 Hallen zusammen. Das sind etwa 141'000 Quadratmeter, also noch ein bisschen weniger. Aber ein Mann, der auf den Messias gewartet hat, der versprochene Retter von Israel und auch für sein Kommen gebetet hat, der ist vom Heiligen Geist in den Tempel geführt worden. Also, man kann sich das vorstellen, über die 20 Fußballfelder ist er geführt worden. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal probiert habt, jemanden zu finden im Messezentrum in Basel. Ich habe das schon probiert, weil ich dort mal arbeiten als Metallmonteur. Und sogar wenn man an einem ganz spezifischen Ort abmacht, es ist so schwierig, wenn viele Leute dort sind, diese Person zu finden. Also es ist wirklich ein riesiges Areal. Schon allein, wenn man die Halle weiss, okay, Halle 1 ist trotzdem riesig. Aber jetzt ist der Mann vom Heiligen Geist in den Tempel geführt worden. Und er ist zielgerichtet auf eine Familie zugelaufen. Und wir können uns vorstellen, auf diesen 20 Fußballfeldern waren ganz viele Leute gewesen. Ganz viele Familien. Und der Mann ist an einigen Familien einfach vorbeigelaufen. Und er ist nicht zu dieser Familie gelaufen, das wissen wir, die das grösste oder das beste Opfer gehabt hat, um Gott zu opfern. Nein. Der Mann hat Simeon geheissen. Es war nicht ich, wenn ihr vielleicht wisst, es war ein anderer Simeon. Der Simeon ist zu einer ganz spezifischen Familie gelaufen, und dort sind sie vor ihm gestanden. Maria, Josef und Jesus, der gerade mal 40 Jahre alt, 40 Tage alt war. 40 Tage. Genau, also es war noch ein Baby. Und Gott hat den Simeon erhört. Ich habe es auch gesagt, der Simeon hat gebetet für den Erretter, für den versprochenen Erretter von Israel. Er hat ganz Israel erhört. Und wisst ihr, das Interessante ist, schon allein der Name Simeon, und das weiß ich gut, der heißt, Gott hat erhört. Und wo der Simeon Jesus sieht, der Retter, auf den er gewartet hat, und ihn in den Armen hebt, hat er folgende Worte geäußert. Und wir lesen das zusammen in der Bibel. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter: Siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Aufstehen für viele in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird, damit vieler Herzen Gedanken offenbar werden. Also er hat dort schon vorausgesagt, wo Jesus 40 Tage alt war, dass er das Zeichen wird sein, das viele zum Fall bringt, wenn sie den Retter nicht annehmen, aber für viele zur Rettung wird, zu dem Zeichen, zum Aufstehen oder zum Auferstehen. Aber ihr seht auch, ich habe da einen ganz grossen Abstand gelassen auf meiner Folie, weil dort kommt noch ein eingeschobener Satz. Und dem eingeschobenen Satz werden wir heute ganz besondere Aufmerksamkeit schenken. Weil in dem Satz steht: Und auch durch deine Seele, Maria, wird ein Schwert dringen. Und es ist nicht ein kleines Messer, das ihr da durch die Seele dringt, sondern ein Schwert. Also ziemlich gross. Und das Schwert, das durch Maria in die Seele gedrungen ist, mit dem Schwert werden wir uns heute befassen und das wird uns heute herausfordern. Weil einige von euch wissen das, es ist etwas ganz Besonderes passiert, wo Jesus 12 Jahre alt war. Weil alle Israeliten, denen es irgendwie möglich war, die sind jedes Jahr einmal, mindestens einmal, auf Jerusalem gegangen. Und zwar zum Passafest feiern. Dort feiert man, dass Gott Retter ist. Dass er zur Zeit von Mose Israel aus Ägypten rausgerettet hat. Also aus der Sklaverei in die Freiheit. Das hat man gefeiert. Und viele Menschen sind dort angezogen. Also wirklich viel. Man kann sich das vorstellen, es waren ganze Karawanen. Hunderte von Leuten, hinter voreinander, Tausende. Ganze Sippen, eine ganze Familie. Sodass es natürlich ganz normal war, wenn man ihn bekannt hat, dass man mit ihnen geredet hat, dass vielleicht die Kinder mit Cousinen oder Cousins spielen, dass sie ja, sich gegeneinander helfen und auch singen. Aber auf dem Rückweg von dem Passafest, vom Feiern, dass Gott Retter ist, ist der Maria plötzlich etwas aufgefallen. Wo ist Jesus? Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man bei der Arbeit ist und man merkt plötzlich, man hat ein ganz wichtiges Dokument vergessen. Oder wir vergessen, dass nächste Woche eine Prüfung ist in der Schule. Oder der Schlüssel, der gerade noch da war, ist irgendwie nicht mehr da. Und natürlich schlimmer, das eigene Kind ist nicht mehr da. Der Schock, der länger einem vorkommt, als er dauert. Also es ist ein Schock, wo man denkt, das ist eine Minute, eine Stunde. Ewigkeit, obwohl es nur ein paar Sekunden sind. Das Herz bleibt stehen, man hört auf atmen. Und dann die Realisation. Jesus ist nicht da, wie der Maria. Und ich kann mir vorstellen, sie ist umgegangen und sie hat gesagt: Josef, hast du Jesus gesehen? Zacharias, vielleicht irgendwie ein paar Wege hinten dran. Elisabeth. Habt ihr Jesus gesehen? Und schaut, vielleicht geht es euch ähnlich. Es ist, als hättet ihr Jesus irgendwie verloren. Er ist nicht mehr da. Und schon seit einigen Tagen, vielleicht sogar Jahren, vielleicht redest du dir ein, dass er irgendwo noch bei einem Onkel oder vielleicht bei einem Enkel dabei ist. Irgendwo ist er noch in der Karawane dabei, in deiner Familie. Oder vielleicht hast du dich auch ein bisschen schon an den Schock gewöhnt. Er ist halt einfach nicht da. Und wenn das deine Situation beschreibt, dann lass heute Morgen gut zu. Weil so muss es nicht bleiben. So darf es gar nicht bleiben. So soll es nicht bleiben. Wo ist Jesus in deinem Leben? Und diese Frage musst du heute ein bisschen aushalten. Jesus war nicht dabei gewesen, das ist Fakt. Wir müssen zurück. Kann ich mir vorstellen, hat Maria gedacht und hat Josef. Nichts hat Maria davon abgehalten, Jesus zu finden. Nichts. Und nach Stunden von quälenden Gedanken, man kennt das, wenn man etwas verloren hat, wo hat man es klar, wo ist es? Oder wo ist das eigene Kind, gell? Nach Stunden von quälenden Gedanken haben sie ihn nach 3 Tagen im Tempel gefunden, dort, wo sie ihn zurückgelassen haben. Und man meint jetzt, ja, Maria sagt, Halleluja! Jesus, Halleluja, wir haben ihn gefunden. Und sie ist auch ganz sicher sehr, sehr glücklich gewesen. Aber wie das mit Gefühl so ist, sie kommen zum Teil einfach alle zusammen. Also das ganze Unverständnis, die Frustration und auch die Wut darüber, was da passiert ist. Und wir lesen, was Maria sagt zu Jesus. Mein Sohn, warum hast du uns das getan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Ich kann mir vorstellen, wie Maria gedacht hat, Herr, das Schwert, das dein Knecht Simeon vorausgesagt hat, ist es das? Hat es jetzt müssen durch meine Seele dringen? Aber warum? Warum, mein Sohn? Und wir lesen weiter. Und Jesus sprach zu ihnen, warum habt ihr mich gesucht? Wisst ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Und sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen sagte. Wir aber können es verstehen, was Jesus da gemeint hat. Verstehen wir es? Weil wenn wir es nicht verstehen, soll das heute klar werden. Weil einige Jahre später, wo Jesus schon erwachsen war, wo er umhergezogen ist, wo er predigt hat und gelehrt hat und wo er Wunder da hat, da hat sich Maria aufgemacht mit ihren Söhnen, zum Jesus treffen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sie gedacht hat, jawohl, endlich treffe ich mal wieder Jesus. Es ist doch schon ein Zeitli her, wo wir können miteinander reden. Vielleicht so ganz privat. Mein Sohn, der so viel Gutes tut in der Welt, der Leute heilt, Blinde sehend macht, der predigt und hilft. Mein Sohn. Aber wisst ihr, das ist ganz anders gekommen, als Maria gedacht hat. Sie ist bei Jesus angekommen, wo er gerade mit seinen Jüngern zusammen war und vor dem ganzen Volk geredet hat. Viele, viele Leute waren vor ihm. Und wir lesen, dass es gar nicht so einfach war, zu Jesus durchzukommen. In Lukas 8, 19 bis 21 lesen wir, es kamen aber seine Mutter und seine Brüder zu ihm und konnten wegen der Menge nicht zu Jesus gelangen. Da wurde ihm gesagt, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen dich sehen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, meine Mutter und meine Brüder sind diese, die Gottes Wort hören und tun. Vielleicht kommt es im Text nicht ganz raus, aber das ist hart. Da können wir uns gut vorstellen, und die Mütter vielleicht besonders gut, was Maria da durchgemacht hat. Warum, Herr? Warum? Bin ich jetzt plötzlich nicht mehr wert, Jesus seine Mutter zu sein? Habe ich etwas falsch gemacht? Herr, es bricht mir das Herz. Das Schwert, das ich nach Simeon vorausgesagt hat, jawohl, es ist wahr geworden. Es ist durch meine Seele gedrungen. Dass er mit 12 Jahren im Tempel zurückgeblieben ist. Ja, das war schlimm. Aber jetzt, so öffentlich, zurechtgewiesen zu werden, das ist hart. Schau, wenn wir die Passage der Bibel ernst nehmen und wenn wir Christen sind, dann müssen wir das. Dann können wir nicht Maria predigen. Jesus Wort predigen wir. Die Bibel zeigt uns, dass Maria besonders war. Aber sie war nur ein Mensch. Ihr Vater war ein Mensch. Ihre Mutter war ein Mensch. Und Menschen gebären Menschen. Wir haben es anders gesehen. Eine Kuh wird nie ein Pferd auf die Welt bringen. Kuh zeugt Kühe, Pferd zeugt Pferd und Menschen zeugt Menschen. Maria war ein Mensch. Jawohl, ein ganz besonderer Mensch. Aber machen wir nicht den Fehler, sie anzubeten und sie zu verehren. Weil Jesus zeigt da, dass er in seinen göttlichen Augen nicht mehr Wert hat als mir. Und ich denke, wenn Maria heute noch auf Erde wäre, dann könnte man sie auch irgendwie sagen hören, durch den Schmerz von dieser Ablehnung habe ich müssen gehen, öffentlich, dass du nicht den Fehler machst, mich anzubeten. Willst du mir trotzdem noch ein Schwert durch die Seele stoßen? Aber wisst ihr was? Das war noch nicht der Seelenschmerz von der Maria. Das war ja noch nicht. Nein, die Prophezeiung erfüllt sich in einem ganz kurzen Teilsatz, den wir in der Bibel lesen. Und zwar im folgenden Vers in Johannes 19, 25. Es stand aber bei dem Kreuz Jesu, seine Mutter. Schaut, kein älterer Teil sollte miterleben, wie ihr Kind stirbt. Können wir da die Herzensschrei von der Maria hören? Können wir ihr Brüllen verstehen? Jesus, nein. Warum, Herr? Mein Sohn, dein Sohn. Dass Jesus mit 12 Jahren im Tempel zurückgelassen worden ist, dass Maria ihn öffentlich zurückgewiesen hat oder zurechtgewiesen hat, das ist absolut nichts im Vergleich. Kein älterer Teil sollte ihr Kind überleben. Kein älterer Teil sollte miterleben, wie ihr Kind für etwas bestraft wird, was es nicht da hat. Auf so eine Art und Weise. Und keine Mutter sollte müssen miterleben, wie ihr Kind umgebracht wird vor ihren Augen. Also das Schwert ist in dem kurzen, fast schon zu objektiven Satz erfüllt worden. Schaut, wenn ich so mit Maria nachdenke, dann kommt mir immer wieder die Frage in den Sinn, die brennende Frage, warum? Aber ich kenne die Antwort. Lass mich dir sagen, warum. In ein paar Minuten. Davor muss ich dir noch etwas Wichtiges sagen. Und zwar etwas, wo, wenn du es vergessen hast oder wenn du es vielleicht gar nicht gewusst hast, deine ganze Weltanschauung in die richtige Richtung rücken kann. Weil, Es gibt nämlich zwei Arten von Verletzungen und zwei Arten von Schnitt. Aber beide tun weh. Die erste Art von Verletzung, von einem Schnitt oder vielleicht auch einem Hieb, ist mit dem Ziel, zu attackieren, zu verderben, zu verletzen und zu morden. Und die zweite Art von Schnitt oder Verletzung oder Hieb oder wie man es nennen will, ist mit dem Ziel, zu beschützen, zu retten, zu heilen, zur Förderung vom Leben. Um den zweiten Punkt ein bisschen klarer zu machen. Die Großmutter von meiner Frau, Sarah, hat vor etwa 13 Jahren einen Tumor im Hirn gehabt. Das haben die Ärzte festgestellt. Und die Ärzte haben den Tumor rausgeschnitten. Sie haben Sarah, ihre Großmutter, verletzt mit dem Ziel, ihr Leben zu fördern. Und das Schöne ist, sie lebt auch heute noch, 13 Jahre später. Schaut, wenn euch euer Arm verführt, dann bringt es nichts, beide Arme zu behalten und dafür die Ewigkeit in der Hölle zu verbringen. Es bringt nichts. Der Arm muss abgeschnitten werden zur Förderung vom Leben. Aber bevor jetzt das grosse Abschneiden von Körperteilen anfängt, möchte ich ja gerne wissen lassen, es ist nicht... Das Hauptproblem sind der Körperteil. Nein, das Hauptproblem ist ein toter Geist. Der muss abgeschnitten werden, damit er euch nicht in die Hölle zieht. Wenn du Christ bist, dann hast du einen neuen Geist. Halleluja! Du hast einen neuen Geist. Du bist neu gemacht. Eine neue Schöpfung. Eine neue Kreatur. Jetzt hat Gott das Schwert, oder ein Ähnliches, der Maria durch die Seele dringen lassen, um sie zu quälen, um sie zu töten. Sie ist nicht gestorben. Nein, das ist passiert, damit sie zu vollem und richtigem Leben durchdringen kann. Und nicht nur sie. Die Kreuzigung ist passiert, damit wir alle können zu vollem und richtigem Leben durchdringen. Weil es endet ja nicht da. Wir haben es schon ein paar Mal gehört. Es endet nicht da. Das rettende Werk von Jesus endet nicht mit seiner Kreuzigung. Was feiern wir heute? Feiern wir die Verletzungen, den Schmerz von der Maria? Nein. Feiern wir Jesus Kreuzigung? Nein. Nein, wir feiern den Sieg von Jesus über Sünde, Krankheit, Tod und den Teufel. Wir feiern seine Auferstehung. Er hat die Welt überwunden und nicht zuletzt feiern wir seine Liebe uns gegenüber. Weil eine größere Liebe gibt es nicht. Ich sage das nochmal. Wir feiern heute nicht seine Kreuzigung, sondern den Sieg über Sünde, Krankheit, Tod und Teufel. Wir feiern seine Auferstehung. Er hat die Welt überwunden. Und nicht zuletzt feiern wir seine Liebe uns gegenüber, weil es keine größere Liebe gibt. Und die Auferstehung bezeugt die Bibel. Im Lukas 24, 5 und 6 lesen wir: Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Wir müssen das jetzt erkennen in der Schrift. So oft habe ich jetzt schon die Frage stellt, warum? Aus der Perspektive von der Maria. Aber auch wenn wir das Evangelium lesen, ob Theist, Atheist oder Agnostiker, jeder Mensch, der sich mit dem Evangelium befasst, Kinder und Pensionierte, Kinder sind besonders gut drin, Mann und Frau, arm und reich, informiert und ignorant, stellt sich die Frage, warum? Warum? Warum hat es passieren müssen? Es stand aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter. Das erste ist das absolut wichtigste Warum. Warum ist Jesus gekreuzigt worden? Warum hat das passieren müssen? Ich habe gesagt, ich weiß die Antwort. Wegen Ihnen. Wegen dir ganz persönlich. Ja, du, wo da sitzt, du, wo die Predigt hörst, wegen dir hat Jesus das Kreuz erduldet. Jesus hat sich entschieden, dein Kreuz, deine Strafe auf sich selber zu nehmen. Hören wir nicht die Frage, die durch das ganze Evangelium durchdringt. Warum? Haben wir uns schon zu fest daran gewöhnt? Nein, wir müssen die Frage wieder hören. Warum? Und wir bekennen, wegen uns, wegen mir. Der ganz bekannte Vers. Warum? Damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Darum. Wirst du ihm nachfolgen? Bekennst du Jesus und nicht dich selber als dein Herr? Wegen uns und wegen mir, Herr. Wenn dein Herz dir das zuruft, dann bekenn es. Halleluja, dann können wir heute gar nicht anders als feiern. Weil der Herr ist ja nicht tot geblieben. Bekennen wir es nochmal. Der Herr ist auferstanden. Haftig auferstanden. Halleluja. Das zweite Warum. Jesus sagt, meine Mutter und meine Brüder sind diese, die Gottes Wort hören und tun. Das zweite Warum. Warum hat Jesus Maria so zurechtgewiesen? Öffentlich. Warum? Schaut, die Antwort liegt auf der Hand. Gottes Verwandtschaft ist nicht biologischer Art, sondern geistiger Natur. Durch seine Auferstehung erkennt dich Jesus als Mitglied in seiner Familie an, wenn du in seiner geistigen Verwandtschaft bist. Im Römer 8,14 heißt es, denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Achtung, es steht nicht, denn welche die jüdisch-christliche Genetik treibt, die sind Gottes Kinder. Nein, denn welche der Geist Gottes treibt. Wir kommen zum dritten Warum. Und Jesus sprach zu ihnen, warum habt ihr mich gesucht? Wisst ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Und sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen sagte. Das dritte Warum. Warum ist Jesus im Eigentum vom Vater? Schaut, wenn ihr euch fragt, wo finde ich Jesus? Ihr findet Jesus dort, wo er ist. Das ist eine zu simple Antwort. Aber wenn man etwas sucht, man findet es dort, wo es ist. Ja, Jesus muss im Eigentum vom Vater sein. Ich habe auch gesagt, Maria und Josef haben es nicht verstanden damals, aber ich habe euch versprochen, dass es heute ganz klar werden soll. Suchst du ihn noch? Suchst du Wahrheit? Suchst du den Sinn im Leben und suchst du Erfüllung? Oder hast du Jesus verloren, wie Maria, nach dem Passafest? Suchst du ihn auf deinem Bankkonto? Das ist nicht die Wahrheit. Zumindest nicht die ganze Wahrheit. Suchst du ihn in deinem Partner? Das ist nicht der Sinn vom Leben. So viele Leute probieren es. Es ist nicht der Sinn vom Leben. Suchst du ihn im Erfolg? Dort gibt es keine sättigende Erfüllung. Kurzfristig, ja. Wenn du Wahrheit suchst, Sinn und Erfüllung, dann bist du genau richtig. Dann kann heute deine Suche enden. Weil Jesus ist auferstanden. Er ist die Wahrheit. Er hat dich zum Zweck erschaffen. Und er will dich erfüllen. Er will dich erfüllen. Meld dich heute, lass mit dir reden und lass auch mit dir beten. Lass nicht zu, dass Wahrheit, Sinn und Erfüllung einfach so an dir vorbeigehen. Komm nach dem Gottesdienst führen und lass dich nicht abhalten. Lass dich nicht abhalten. Wenn du bekennender Christ bist, Halleluja. Suchst du ihn noch? Suchst du ihn am Kreuz? Dort ist er nicht mehr. Dort hängt er nicht mehr. Suchst du ihn im Grab? Dort liegt er auch nicht mehr. Wo hat Maria ihn gefunden? Im Tempel. In Gottes Eigentum. Wo hat er den Simeon angeführt? In den Tempel. In Gottes Eigentum. Durch die Auferstehung bist auch du als Christ ein Tempel. Ihr müsst Gott als Christen nicht mehr länger suchen. Er ist in euch. Hört auf suchen. Glaubet und hört. Und auch ich muss das wirklich immer wieder und noch besser verstehen. Weil die Bibel ruft uns zu, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel, Gottes Eigentum sind und dass der Geist Gottes in euch wohnt. Jetzt hätte ich es doch erwartet. Ich lese es darum nochmal. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel, Gottes Eigentum sind und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Doch, jawohl, wir wissen das. Jesus ist im Eigentum vom Vater. Der Geist von Christus, der Heilige Geist, ist in dir. Das ist wunderbar. Das feiern wir. Herr Jesus, wir feiern den Sieg. Du hast überwunden. Es ist vollbracht. Und wenn jemand sich nicht sicher ist, wenn jemand nicht gewiss ist, Herr, dann bitte ich dich, dass du in deiner Gnade das heilende Schwert durch die Seele stoßest von dieser Person, damit die brennende Frage, warum, beantwortet werden kann mit wegen mir, wegen dir. Jawohl, ich bin gewiss. Und alle Christen, wir sind gewiss. Wir loben dich, Herr Jesus, für deinen Sieg. Und wir preisen dich. Du bist wahrlich unbesiegt. Der Herr ist unbesiegt. Und zu vier von dem Tag möchte ich gerne etwas teilen mit euch. Ein Psalm. Psalm 118, Vers 15 und 16. Nicht ein ganzer Psalm. Dort steht: Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Die Rechte des Herrn ist erhöht. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Ich möchte das sehr gerne noch in eigene Worte fassen. Man singt mit Freuden in den Gemeinden der Gerechtgemachten. Das sind wir. Jesus behielt den Sieg auch am Kreuz. Jesus ist im Himmel zu Rechten Gottes erhöht. Jesus behält den Sieg in Ewigkeit. Man singt mit Freuden in den Gemeinden der Gerechtgemachten. Jesus behielt den Sieg auch am Kreuz. Jesus ist im Himmel zu Rechten Gottes erhöht. Jesus behält den Sieg in Ewigkeit. Darum lasst uns jetzt singen. Wir haben es in dem Vers gehört, wir haben es auch schon im Psalm 9 gehört. Lasst uns ihn preisen. Und singet auch daheim heute. Lasst euch das nicht nehmen. Bekennen wir seinen Sieg. Übergebe ich zurück an Thomas.